Professor Schröder würde ich jetzt gern nach vorn bitten. Können wir jetzt unkomplizierten, schnellen Wechsel vollziehen? Ja. Die nächste PowerPoint. Das ist ganz gut, wenn man den ganzen Tag in so einem Raum sitzt, denke ich, ist die Visualisierung besonders wichtig. Lieber Herr Professor Schröder, Sie sind nicht zum ersten Mal bei uns in der Stiftung. Sie waren schon Gast des Gesprächskreises Parteien und soziale Bewegung und haben uns dort schon versucht, die Klippen des Parteiensystems näher zu bringen. Sie sind Professor an der Universität in Kassel, das Fachgebiet Politisches System der BRD und Innovation. Den Titel alleine finde ich schon sehr spannend. Ist es in Ordnung, wenn ich weiterspreche oder warte ich lieber? Sehr interessant ist, weil da kommt man, denke ich, so auf Anhieb nicht drauf. Sie hatten Ihre Promotion geschrieben zum Thema Katholizismus und Einheitsgewerkschaft, der Streit um den DGB und der Niedergang des Sozialkatholizismus in der BRD. Sie waren einige Jahre Referent beim Vorstand der IG Metall. Sie waren dort Ressortleiter, unter anderem auch für Europäische Tarifkommission. Sie sind, um nur einige Stichworte zu nennen, Mitherausgeber der Zeitschrift sowie Sozialwissenschaftliche Information. Sie sind, das ist für uns oder für die Arbeit der Stiftung, denke ich, recht interessant, seit 2002 Leiter der Expertengruppe Weiterentwicklung der industriellen Beziehungen in Europa als Mehrebenensystem. Das heißt, wir werden auch in dieser Frage gerne nochmal auf Sie zurückkommen. Und Sie gehören zu denjenigen, die auch in der Europaarbeitsgruppe der Friedrich-Ebert-Stiftung mitarbeiten. Wir werden am 10. Dezember als Rosa-Luxemburg-Stiftung dort unser Büro eröffnen. Und ich denke, auch da finden sich Möglichkeiten des interessanten Dialogs zu den unterschiedlichen Themen. Zwei Forschungsprojekte, an denen Sie arbeiten oder die Sie bearbeiten, auch interessant vor dem Hintergrund einer alternden Generation, alternde Gesellschaften und Organisationen für Ältere. Das sollte für unsere Linkspartei besonders interessant sein, wenn man sich da die Altersstruktur ansieht. Und das zweite, vom Wandel der Arbeitnehmerverbandslandschaft und neuen Akteurskonstellationen. Das klingt jetzt unheimlich kompliziert, aber das ist eine Geschichte, wo die Stiftung selber seit Jahren dran arbeitet und auch da würde ich gerne um weitere Zusammenarbeit bitten. Jetzt geht es aber ganz konkret um die Linke in Hessen und wir sind natürlich sehr gespannt, welche Potenziale und Möglichkeiten und möglicherweise Probleme Sie uns jetzt hierzu darbieten.
Vielen Dank. Das, was ich Ihnen jetzt hier präsentiere, habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitern Michael Rechke und Samuel Kreef erarbeitet und ist ansatzweise dokumentiert in dem von mir herausgegebenen Band zum hessischen Parteiensystem, das ja in der Lage ist, dieses Spektakel, was derweil in diesem Bundesland stattfindet, ein Stück weit einzurahmen, historisch zu fundieren und die wesentlichen Eckdaten zu liefern. Warum ist dieses Thema Die Linke in Hessen auch von allgemeinerer Bedeutung, sodass man es auch in Berlin sich durchaus durch den Kopf gehen lassen kann, was dort passiert? Ich denke erstens ganz eindeutig deshalb, weil wir reden so mehr oder weniger selbstverständlich von einem Fünf-Parteien-System. Und dabei muss man sich immer klar machen, dass die Linke in Hessen gerade mal mit 2000 Stimmen mehr in den Landtag eingezogen ist, als es die 5%-Klausel verlangt. Also es hat, wenn man so will, an einem seidenen Faden gehangen, dass überhaupt die Rede von einem Fünf-Parteien-System möglich ist. Und der Blick auf die Landtagswahlen vom 18. Januar macht wiederum ein Fragezeichen, ob es überhaupt in dem nächsten Landtag in Hessen fünf Parteien geben wird. Zweitens, ich werde versuchen, die wesentlichen inhaltlichen elektoralen Entwicklungen, die wir in den letzten 2 Jahren im Kontext der Linkspartei identifizieren können, Ihnen deskriptiv darzubieten. Drittens ist es spannend, sich zu vergegenwärtigen, dass die Linkspartei wie alle anderen Akteure auch ein fragmentierter Akteur ist, sodass die strategische Ausrichtung dieses Akteurs von Anfang an überhaupt nicht klar war, sondern wir hatten ähnlich den Grünen in den 80er Jahren zunächst mal einen Fundamentalkonflikt, ob es überhaupt zu einer gestaltungsorientierten Parlamentarisierung kommen soll oder ob es nicht vielmehr hinreichend und notwendig ist, eine Reihe eine Oppositionspartei zu sein, die ihre Stimme erhebt, um gegen die allenthalben vorhandenen neoliberalen Parteien ein Gegengewicht zu bilden. Und damit sind wir bei der entscheidenden vierten Frage, die sich nämlich aus der Beantwortung der dritten Frage ergibt. Wenn die dritte Frage positiv beantwortet wird, das heißt, dass es mit der Linkspartei auf der Ebene der Länder mit einem normalen Akteur zu tun haben, dann haben wir auch die Grundvoraussetzung, überhaupt über die Koalitionsarithmetik zu sprechen, die ein Stück weit als roter Faden durch diese Veranstaltung hindurchläuft. Ich befasse mich also letztlich mit den Entwicklungsprozessen dieser ganz jungen Landespartei, versuche ein Profil zu skizzieren in diesem Spannungsfeld, wenn man so will, entlang des Ann Arbor-Modells, Themen, Personen und Image der Partei, um letztendlich eine Aussage zu machen, inwieweit wir es bei der Linkspartei in Hessen mit einem Konstrukt der parteipolitischen Dependenz zu tun haben oder inwieweit wir es mit einem Konstrukt selbstverantworteter parteipolitischer Strategiebildung zu tun haben. Die Ausgangsposition war die der Dependenzlogik. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben es hier mit der Westausdehnung der PDS zu tun und die Westausdehnung der PDS kann angesichts der Heterogenität des nur rudimentär vorhandenen Akteurs keine selbstverantwortete Strategiebildung betreiben, die machtarithmetisch kraftvoll sein wird. Sondern wir werden es mit einer Aufmerksamkeitslogik zu tun haben, die gesteuert ist durch die Links-Bundestagsfraktion in Berlin, wenn es zu einer machtpolitisch relevanten Akteurskonstellation kommen soll. Das war unsere Hypothese, mit der wir ins Feld gegangen sind. Was haben wir gemacht? Wir haben alle Parteitage besucht, was zuweilen lustig war, was zuweilen sehr anstrengend war. Aber es hat der lustige Faktor überwogen, vor allen Dingen beim Gründungsparteitag sind wir voll auf unsere Kosten gekommen. Also meine Studenten waren total begeistert. So was haben wir noch nie gesehen, solche Auseinandersetzungen, kraftvoll auf allen Ebenen ausgetragen, zwischen einem Akteur, der wirklich in der Pari-Pari-Position sich gegenübergestanden hat. Und haben wir Erlebnisse mitbekommen, also wo Beschimpfungen höchster Art stattgefunden haben, Einhegungen der Emotionen, Versuche der Koalitionsbildung vor Ort, die Benutzung der Medien ad hoc, wo also einzelne Interviews gegeben haben, andere sich auf die Interviews im laufenden Prozess bezogen haben und eine schier unübersichtliche Konstellation entstanden ist, die dann, und das ist das Besondere dieses Prozesses, in der Art und Weise zivilisiert und eingehegt worden ist, dass man ja jetzt am 20. November sagen kann, in diesem Prozess hat sich eigentlich, also in dem Prozess SPD-Linkspartei, hat die Linkspartei sich ja weitaus zivilisierter, berechenbarer, transparenter verhalten als die SPD und damit...
Ist kein
Kunststück, das stimmt. War allerdings von der Ausgangssituation so nicht zu erwarten gewesen. Insofern ist es doch ein Kunststück. Also wenn Sie den Parteitag Ende August 2007 in Frankfurt beobachtet hätten, wäre diese Äußerung von Ihnen nicht möglich gewesen. Okay, der Prozess, mit dem wir es hier zu tun haben, ist einer sehr kurzfristiger Art. Am Anfang steht das Bündnis, die Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, eine Bildung, ein Bündnis, das auf eine bestimmte Gelegenheitsstruktur aufbaut. Die Gelegenheitsstruktur war Agenda 2010, war die Mehrheits- und Machtbildung in den deutschen Gewerkschaften, wo ja 2003 sich der Petersflügel gegen den Huberflügel in der IG Metall durchgesetzt hat und damit ein Bündnis zwischen IG Metall und Verdi möglich geworden ist, ohne dass die logistische Infrastruktur für die Bildung der Linkspartei im mittleren Funktionärskader der Gewerkschaften nicht möglich geworden wäre. Und der dritte Punkt war, dass in der bestimmten Konstellation Klaus Ernst in der Lage gewesen ist, Lafontaine, der mittlerweile frei war und die Bild-Zeitungskommentare haben ihn nicht ganz erfüllt, sodass er auch andere Aktionsmöglichkeiten suchte, um im politischen Feld wieder zu reüssieren. Also diese Gelegenheitsstruktur hat dann diese Ausgangsbemühungen in Bayern motiviert und möglich gemacht. Und die Akteure, die in Hessen im Nachgang zu den bayerischen Aktivitäten ans Werk gegangen sind, das sind Leute aus der IG Metall gewesen, die vorher als Bevollmächtigte in Süddeutschland aktiv waren, dann Rentner wurden, nach Hessen verschickt wurden und in Hessen dann die erste logistische Infrastruktur aufgebaut haben, insbesondere Peter Vetter, ein früherer Kollege von mir. die Bundestagswahl 2005, dann die Kommunalwahl und dann kommt der von mir schon ins Zentrum gerückte Gründungsparteitag im August 2007, der ein Bild kompletter Zerrissenheit lieferte. Und dieses Bild der kompletten Zerrissenheit war keineswegs planbar gewesen, sondern man hatte die Idee, man hatte die klare Vorstellung, dass es möglich ist, mit dem ehemaligen DGB-Vorsitzenden Dieter Hoge einen allseits bekannten, erfahrenen Kollegen an die Spitze der Linkspartei zu setzen, der gewissermaßen die Gewähr dafür bietet, dass die dependenzökonomische Artikulationsfähigkeit der hessischen Linkspartei unter Federführung der Bundestagsfraktion sich realisieren kann. Und man hatte feststellen müssen, dass es nicht möglich ist, diese verordnete Parteibildung unter Führung der Bundestagsfraktion so einfach durchzuführen. Und das ist nicht ein Produkt, was man vorher schon so feststellen konnte, sondern da waren viele taktische Fehler, die gemacht worden sind. Da waren Unwägbarkeiten im Spiel. Zum Beispiel der Stadt-Land-Konflikt spielt in der Linkspartei eine außerordentlich große Rolle, weil die hessische Linkspartei sehr stark dominiert wird von Südhessen, von Frankfurt vor allen Dingen. Und da hatten die Mittelhessen und die Nordhessen den Eindruck, sie werden hier über den Tisch gezogen. Und zwar jenseits von politischen Prioritäten, jenseits von strategischen Weitblickpositionen. Einfach, wir kommen hier nicht vor, weil hier eine Gruppe bestimmte Setzungen vornimmt, die an uns vorbeigeht. Zweitens war der Konflikt zwischen denen, die sagen, wir machen hier einen Oppositionskurs, weil das ist, was einem parlamentarischen Arm einer Bewegungspartei gebührt und denjenigen, die eine Gestaltungspolitik im Auge hatten. Und drittens wurde dann in dieser Gemengelage, wo Hoge nicht durchsetzbar war, auf einmal ein zweiter Kandidat geboren, Pit Metz. Und Pit Metz war dann, glaube ich, eine wesentliche Plattform gewesen, um den Kurs der Realpolitik zu befördern. Weil dieser Mann durch seine metaphorischen Fähigkeiten eine Analogie hergestellt hat zwischen der deutschen Außenpolitik und der Mauer, sodass er nicht mehr tragfähig gewesen. Das war das Gelegenheitsfenster dann für Lafontaine und Gysi, hier eine Politik des realen Diskurses durchzusetzen, die wahrscheinlich ohne die schöne Metaphorik von Pit Metz nie möglich gewesen wäre. Insofern ist Pit Metz einer der entscheidenden Gründungsväter des realpolitischen Kurses der hessischen Linken. So, dann schauen wir uns den Laden ein bisschen weiter an. Wir sind ja dabei, das Sittengemälde einer Landespartei zu zeichnen. Dazu gehören die Mitglieder an erster Stelle dazu. Es ist eine Partei mit ganz geringem Mitgliederbestand, also 2100 Mitglieder in 25 Kreisverbänden, 60% älter als 40 Jahre, deutliches Übergewicht in Südhessen. Etwa 25% aller Mitglieder kommen aus Frankfurt. Wenn man die Umfrage, die Mitgliederbefragung, die die hessische Linkspartei durchgeführt hat, um die Duldungspolitik der Partei gegenüber der SPD zu legitimieren, sich anschaut, dann stellt man auch fest, dass diese Partei gar nicht so aktivistisch und so beteiligungsorientiert ist, wie man sich das hätte vorstellen können, weil von diesen 2100 Mitgliedern haben gerade mal 1000 an der Umfrage teilgenommen, also ein Ergebnis, was bei so einer kleinen Mitgliederzahl sehr unterproportional ist. Insofern muss man sich auch nochmal genau anschauen, inwiefern diese Partei überhaupt dem Typus der aktivistischen Partei so ohne weiteres zuzuordnen ist. Die darunterstehenden Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften decken in ungefähr das ab, was auch auf Bundesebene existiert. Interessant ist, dass sie nicht nur die thematischen Arbeitskreise aufgebaut haben, sondern sich vor allen Dingen auch um eine Präsenz im Bereich der Studierenden und der Jugend gekümmert haben. Und dann kommen wir zu Fragen, die, glaube ich, für unsere Debatte hier wichtiger sind, nämlich was sind die wesentlichen Profildebatten, die wir in dieser Auseinandersetzung zwischen dem, ich sag mal, Realo-Flügel und Fundamentalo-Flügel identifizieren kann. Das ist zunächst mal die Debatte zwischen dem Bewegungs- und dem Gewerkschaftsflügel. Der Gewerkschaftsflügel spielte in der Gründungskonstellation eine große Rolle. Im Zeitverlauf geht dessen Einfluss doch sehr stark zurück, sodass man sagen kann, man hat augenblicklich vermutlich drei Flügel. Einen Bewegungsflügel, der sich speist aus unterschiedlichen Gruppierungen, Einpunktgruppierungen bis hin zu parteiähnlichen Mustern des politischen Engagements, dann die Gewerkschaftspartei und drittens die linke pragmatische Parlamentspartei. Also diese drei Flügel konnten wir identifizieren. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das für die Fraktion? Für die Fraktion gab es daraus resultierend zwei Flügel. Der eine, der die Fraktion als Ausschuss der sozialen Bewegungen betrachtet haben wollte, und der andere, der sagte, das ist der parlamentarische Arm der Partei, also der, der gewissermaßen die Normalität der Partei im Vollzug darstellt. Das, was sich jetzt mittlerweile seit diesem anderthalb Jahr beobachten lässt, ist die immer wiederkehrende Debatte, die auch die Grünen sehr lange beschäftigt haben, über Trennung von Amt und Mandat. Und hier hat man eine komplette Informalisierung der Strukturen, weil man hat von Anfang an diese starke Satzung, die parteiorientiert ist, die den Parteimitgliedern eine außerordentliche Stärke zuweist. Und von Anfang an wurde gleichsam das Gegenteil von dem gemacht, was in der Satzung enthalten ist, dass man nämlich diese Trennung von Amt und Mandat von Anfang an verletzte und auf eine Ämterkumulation zulief, die überhaupt die Steuerungsfähigkeit des ganzen Apparates erst möglich gemacht hat. Und diese starke Oppositionsorientierung damit relativieren konnte. Da muss ich allerdings klar machen, selbst auf dem Parteitag in Lolla im August diesen Jahres war es so gewesen, dass Wilken, der als Parteivorsitzender gewählt worden ist, gerade mal so 51-52% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Das heißt, die Partei ist als solche jenseits der machtpolitischen Frage Opposition oder Duldung nach wie vor keine Partei, wo man sagen kann, die ist eindeutig auf dem Parlamentarisierungstrip normaler Art, sondern das Bewegungsmoment und die Bedürftigkeit der Einflussnahme durch die einzelnen Mitglieder und Strömungen ist nach wie vor außerordentlich groß, sodass man sagen kann, wenn dieser Außendruck durch die Berliner Fraktion, die gerne hätte, dass Wiesbaden das Modell der Westausdehnung, der Parlamentarisierung, des Machtfaktors wird, an dem sich auch andere Landesverbände orientieren können. Wenn das wegfällt, weil dafür die arithmetischen Dimensionen nicht mehr existieren, wird dieser hessische Landesverband der Linkspartei, der SPD, folgen und wird in zentrifugale Kräfte und Verhältnisse hineingeraten und das Stichwort von Frank Müntefering, macht kein Kleinholz, das wird dann auch diese Partei ereilen, weil man augenblicklich nicht mit Sicherheit feststellen kann, dass es wirklich ein Steuerungszentrum gibt, was derart stark ist, dass ihm die Möglichkeit gegeben ist, jenseits dieser Partikularinteressen eine konsensuale Linie zu fahren. Wenn man die Linkspartei verstehen will im letzten Jahr und diesen hohen Druck, dann muss man natürlich die Wettbewerbsposition nochmal in Erinnerung rufen. Und die Wettbewerbsposition sah so aus, dass wir eine rechtskonservative Partei der CDU in Hessen haben mit einem außerordentlich polarisierenden Roland Koch. Dann die FDP, die keine Oppositionspartei ist, sondern eine Partei, deren Parteivorsitzender der Freund des Ministerpräsidenten ist und der aus dieser Freundschaftslogik heraus die Oppositionstätigkeit relativierte und sich als Wurmfortsatz der CDU verstanden hat. Dann haben wir die SPD mit einem vergleichsweise linken Profil im Variationenwettbewerb der bundesdeutschen SPD, sodass die Wahrscheinlichkeit der Linkspartei überhaupt über die 5% zu kommen von Anfang an relativ begrenzt war, weil die wesentlichen Themen, die in den anderen Bundesländern den Aufstieg der Linkspartei ermöglicht hatten, in Hessen zumindest programmatisch von der Linkspartei, von der SPD besetzt worden sind. Und dann die Grünen, die traditionell ein Realo-Landesverband darstellten. Der hohe Druck auf die junge Partei kam, wie gesagt, von der Bundespartei. Er kam durch die Möglichkeit, Roland Koch abzulösen. Das ist auch, glaube ich, die entscheidende Metapher, die man berücksichtigen muss, um diesen hessischen Sonderfall in der gegenwärtigen Ausprägung zu verstehen, dass es ein lagerübergreifendes Bedürfnis gegeben hat, hier Geschichte zu schreiben und einen Ministerpräsidenten abzustimmen. Hier ist nochmal das Wahlergebnis selbst, also 5,1% hat die Linkspartei in Hessen erreicht. Eben ist ja sehr eindrucksvoll der niedersächsische Fall vorgeführt worden und in Niedersachsen war eben die dortige SPD anders aufgestellt. Und was vielleicht noch deutlicher heranzuziehen ist, die Gewerkschaften spielen ja nicht nur eine Rolle bei der Gründung der Linksparteien in den Landesverbänden, sondern die spielen auch eine wichtige Rolle als Vorfeldorganisation und in der Mobilisierung. Und in Hessen ist es gelungen, die Gewerkschaften mehr oder weniger sehr stark in die Politik der Ypsilanti-Strategie einzubinden. Und das ist in Niedersachsen nicht gelungen. Das hat sich zum Beispiel festgemacht an der Frage, tragen die Gewerkschaften die Mindestlohnkampagne der SPD mit oder tragen sie eher die Mindestlohnkampagne der Linkspartei mit? Und in Niedersachsen war es in einigen Bereichen so, dass hier viel stärker die Linkspartei unterstützt worden ist, sodass hier auch eine stärkere Außenwirkung über eine nicht ganz unbedeutende Vorfeldorganisation möglich geworden ist. Dann wollen wir uns mal anschauen, was die Linkspartei selbst an Themen gesetzt hat. Und da kann man unter dem Strich zunächst mal feststellen, dass die Linkspartei in Hessen nur begrenzt in der Lage gewesen ist, sich wirklich als Landespartei zu präsentieren, die landesspezifische Thematisierung in der Lage ist, durchzuhalten und mit Personen und Konflikten zu verbinden. Und weil das von Anfang an klar war, dass sie das nicht kann, weil sie dafür zu wenig im Land etabliert ist, hat sie, glaube ich, recht klug eine Politik betrieben, die sich in den Gerechtigkeitsdiskurs hineingeklinkt hat und die übergreifenden Themen von Armut und Beschäftigungspolitik zum Maßstab der eigenen Thematisierungsfähigkeit gemacht hat. Abweichungen gab es bei den großen Infrastrukturprojekten Frankfurter Flughafen und Kassel-Calden. Interessant ist dann die Frage der Personen. In Hessen ist man im Prinzip mit einem Graue-Maus-Team angetreten, wo es keine Personen gegeben hat, die bekannt gewesen sind, die über parlamentarische Erfahrung verfügten, die über parteipolitische Erfahrung verfügten. Man hatte also doch keinen Matador gehabt, der vielleicht in früheren Jahren schon bereits Ministerämter bei der SPD oder bei den Grünen wahrgenommen hat, sondern man hatte Leute, die aus dem Bewegungsspektrum kamen und sicherlich in diesen Gruppen dann auch eine durchweg veritable Rolle gespielt haben, wenn man an von Eulen denkt, der in der Friedensbewegung in Hessen eine wichtige Rolle spielt, oder an Wilken, der in der PDS und damals schon bei der Gründung der demokratischen Sozialisten in Offenbach eine gewisse Rolle spielte. Aber all das ist nicht hinreichend, um den normalen Wähler, um die Öffentlichkeit zu erreichen, sondern das spielt sich alles im subkutanen Bereich ab, der letztendlich für die öffentliche Mobilisierung und Artikulationsfähigkeit der Linkspartei keine Rolle spielte, sondern das lief außerordentlich stark über den Bundesduktus, über die Bundesartikulation. Und das Ergebnis war, dass die Linkspartei nicht präsent war in der Fläche. Sie hatte also außerordentliche Mobilisierungsprobleme in ländlichen Bereichen, und zwar nicht nur von den Personen und von Themen, sondern einfach von den Ressourcen her, dass sie gar keine Präsenz in einzelnen Bereichen hatte. Das kann man auch schön nachweisen. So, dann schauen wir uns mal an, wie sieht das aus mit der Wählerwanderung? Von wo kamen die Wähler, die die Linkspartei 2008 gewählt haben? Die Wähler kamen, wenn man das Parteienspektrum sich anschaut, primär von der SPD, und zwar 32.000. Sie kamen aber auch in starkem Maße von der CDU mit 17.000, von den Grünen mit 19.000 und sogar von der FDP mit 5.000. Das gibt zusammengenommen etwa 100.000 Stimmen von Wählern, die vorher andere Parteien gewählt haben. Und dann gibt es ein nicht zu vernachlässigendes Feld von Nichtwählern, die also sich durch die Existenz der Linkspartei erst motiviert sahen, wieder mal zur Wahl zu gehen und ihre Stimme zu erheben. Und das zusammengenommen gibt das Potenzial von 140.000 Stimmen. Wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, dann sehen Sie den Vergleich der Landtagswahl 2008 mit der Bundestagswahl von 2005. Und da fällt auf, dass die Linkspartei bei der Landtagswahl 2008 fast 40.000 Stimmen weniger auf sich vereinen konnte als bei der Bundestagswahl 2005. Und die von mir eben erwähnte nicht vorhandene flächendeckende Präsenz macht sich besonders bemerkbar bei Kommunalwahlen, die nämlich dazwischen lagen, wo die Linkspartei insgesamt in ganz Hessen nur 64.000 Stimmen auf sich ziehen konnte. Also dieses Ergebnis zeigt uns deutlich, dass doch, wo die SPD eine starke starke links- und mobilisierungsfähige Politik macht, wird es nicht ganz so einfach für eine Linkspartei, sich so zu positionieren, dass sie über die 5% hinauskommt, dass dort, wo keine flächendeckende Präsenz gewährleistet ist, auch unterproportionale Wahlergebnisse erreicht werden und dass dann, wenn es insgesamt eine Situation gibt, wo die SPD sich eher diffuser darstellt und man nicht so genau weiß, in welche Richtung es geht und die Wahlbeteiligung hoch ist, dann kann sich das durchaus auch in höheren Ergebnissen für die Linkspartei niederschlagen. Wir kommen jetzt zu der Frage, die auch meine beiden Vorredner bereits ins Zentrum gestellt haben. Wer wählt denn überhaupt die Linkspartei am hessischen Fall? Wir fangen an mit der Frage des Geschlechtes und des Alters und wir können eben feststellen, dass die Wahl durch Männer überproportional häufig erfolgt, und zwar bei 6,5% liegt das. Ich rufe in Erinnerung, die Wahl insgesamt auf die Linkspartei fand bei 5,1% statt und bei den Männern liegt das bei 6,5%, bei den Frauen bei 3,8%. Wenn man das Ganze altersmäßig einkreist, dann ist es vor allen Dingen die Gruppe der Männer zwischen 45 und 50, die überproportional wählt, nämlich bei fast 9% liegt hier die Wählerstärke. Wir kommen dann zu den Fragen, die eben auch schon die Debatte geprägt haben. Was ist der sozialstrukturelle Hintergrund der Wahlentscheidung? Und hier kommen zwei Entwicklungen zusammen. Also einerseits, wie auch bereits in Niedersachsen festgestellt, Personen mit schwacher Qualifikation, in vielen Fällen ohne Abschluss und Arbeiter, die überproportional der Linkspartei zuneigen und andererseits Personen, Menschen mit formal hoher Qualifikation, die überproportional die Linkspartei wählen. Das Ganze kann man auch nochmal abbilden bei der Frage der Berufsgruppen, Gewerkschaftsmitglied und Konfession. Bei den Berufsgruppen ist die Gruppe der Arbeitslosen diejenigen, die überproportional die Linkspartei wählt, bei 15%. Bei der Gewerkschaftsmitgliedschaft sind es 9,2%. Und bei der Konfessionsfrage ist es ähnlich wie in Niedersachsen so, dass die Katholiken am seltensten die Linkspartei wählen und dass die nicht konfessionell gebundenen am häufigsten die Linkspartei wählen. Nach dem Ann Arbor-Modell haben wir ja nicht nur die Frage von Personen und von Partei-Image, sondern wir haben auch die Frage der Themen. Und das wird jetzt hier abgebildet, also welche thematischen Schwerpunktsetzungen erkennen die Wähler oder die Parteigänger bei der Linkspartei. Und hier kann man feststellen, dass es auf der Kompetenzebene vor allen Dingen die... Also es gibt keine Kandidatenpräferenz, es gibt keine Parteibindungspräferenz, sondern es gibt eine Kompetenz und was das für eine Kategorie ist, können wir in Formeln sehen. Diese Kompetenz, die der Linkspartei zugeschrieben wird, ist vor allen Dingen eine, dass sie die Kraft ist, um soziale Gerechtigkeit weiter voranzubringen und im Sinne von Checks and Balances dafür Sorge zu tragen, dass die Herrschenden nicht zu viel Unsinn machen. Das mal so etwas salopp zusammenfassen will. Und wenn man auf die konkreten Themen schaut, die die Landespolitik prägen könnten, also Wirtschaftsstandort, Kriminalität, Schulpolitik, soziale Gerechtigkeit, Zukunftsprobleme, ist ein ähnlicher Befund zu erheben. Die Kompetenzzuschreibung ist fast nicht messbar bei konkreten Problemen wie Wirtschaft, Kriminalität. Es ist lediglich eine vergleichsweise starke Zuschreibung beim Thema soziale Gerechtigkeit. Wir haben also zusammengenommen, wenn man das Wählerprofil sich anschaut, einen überproportionalen Zuspruch bei Männern zwischen 45 und 49 Jahren, vor allem bei Niedrigqualifizierten und formal Hochqualifizierten, bei Gewerkschaftsmitgliedern und dann, wie in Niedersachsen auch, das Phänomen, dass es sich um städtische Hochburgen handelt, die vor allen Dingen das Wahlergebnis der Linkspartei in ein positives Fahrwasser gebracht haben. Es gibt ein geringes landespolitisches Profil und es gibt eine vergleichsweise erfolgreiche Thematisierung der Gerechtigkeitsfrage. Wir nähern uns dann dem eigentlichen Zentrum unserer Frage, inwiefern wird oder ist die Linkspartei dabei, eine normale Partei zu werden im Kontext parlamentarischer Regeln und Verfahren? Dann kann man sich ja mal anschauen, wer ist da ins Parlament hineingerutscht. Die Parlamentsfraktion der Linkspartei ist 6 Personen stark. Der Fraktionsvorsitzende Willy van Ooyen ist kein Mitglied der Linkspartei, sondern ist parteiloser. Das ist das Ergebnis dieses außerordentlich schwierigen Findungsprozesses. Und es drückt zugleich aus, dass van Ooyen diese Funktion in voller Legitimation nur wahrnehmen kann, wenn er gleichsam auch dieses Kräfteverhältnis zum Bewegungsflügel in der Parteilosigkeit ausdrückt. Insofern ist es ein sehr geschickter Schachzug, diese Nicht-Parteimitgliedschaft zum Ausdruck hoher Legitimation umzudefinieren und damit in ein vergleichsweise ruhiges Fahrwasser im Verhältnis Fraktion und Partei hineinzugehen. Es sind allesamt Leute, die keine parlamentarische Erfahrung haben und allerdings sehr erfahren sind in unterschiedlichen Formationen von Bewegungen. Charakterisieren kann man die Fraktionen letztendlich durch folgende Punkte. Wir haben es also mit einem eher pragmatischen Flügel zu tun. Wir haben eine gewisse Machtasymmetrie zugunsten der Fraktion, wenngleich man die Ergebnisse des Parteitages von Lolla nicht unterschätzen sollte. Und auch die geringe Beteiligung an der Umfrage, ob denn nun die Linksfraktion die SPD dulden sollte. Es gibt also nach wie vor eine virulente Haltung innerhalb der Partei, die das, was dort an Normalisierungsorientierung stattfindet, gar nicht so allenthalben gut heißt. Und deshalb ist die Fraktion auch immer wieder ein Stück weit bemüht, symbolische Akte der Inszenierung mit zu praktizieren oder zu unterstützen, die deutlich machen, dass man eben doch keine ganz normale Partei ist. Das ist zum Beispiel die Protesthütte im Kelsterbacher Wald gewesen oder es sind andere kleine Geschichten, die dort praktiziert worden sind, um deutlich zu machen, man ist Teil dieser Bewegungskonstellation. Trotzdem ist es so, dass die Linkspartei im Vollzug eine Fraktionspartei ein Stück weit geworden ist, weil doch das Zentrum der zumindest öffentlich identifizierbaren Linkspartei ist. Aber diese Aussage und diese Zuspitzung kann man nur unter dem Vorbehalt machen, dieser Sondersituation mit diesem außerordentlichen Außendruck. Und es ist davon auszugehen, wenn die Landtagswahl am 18.01.2009 so endet, dass die Linkspartei bei 4,9% herauskommt, ist dann der gesamte Prozess der Justierung des innerparteilichen Lebens, der Macht- und Kräfteverhältnisse von vorne beginnen wird und vermutlich auch mit anderen Akteuren. Die Trennung von Amt und Mandat ist, wie gesagt, nur faktisch vollzogen, satzungsmäßig existiert sie nicht. Die Position Wilken, er hat genau 50,6% hat er bekommen für die Trennung von Amt und Mandat in Person aufzuheben, aber gleichzeitig sind die Anträge zur Abschaffung dieser Trennung alle abgewehrt worden. So, was haben wir? Hohes Gewicht der Parteibasis in Satzung und im Selbstverständnis. Die Fraktion ist allerdings nicht weisungsgebunden. Die Fraktion ist sowas wie das Zentrum in der jetzigen Situation. Wie geht es weiter? Die Perspektivdebatte. In der Perspektivdebatte war der entscheidende Punkt die Zentrierung auf Roland Koch. Und durch diese Zentrierung auf Roland Koch, also Roland Koch müsste fast die Ehrenmitgliedschaft der Linkspartei im Realo-Flügel angetragen werden, weil ohne Roland Koch hätte dieser Prozess nicht so laufen können. Das ist der Kitt, das ist die entscheidende Haltelinie. Und die zweite Gruppe ist die Bundestagsfraktion um Werner Treibus, der enorm auf diese Zusammengehörigkeit und diese Ausrichtung Einfluss genommen hat und natürlich auch Lafontaine und Gysi. Dann der zweite Punkt ist die Perspektivdebatte SPD, während in dem Gründungskongress noch diejenigen sehr stark waren, die in der SPD sowas wie eine neoliberale Partei gesehen haben, hat sich dann im Laufe der Zeit das eben verschoben im Sinne eines neuen Linksbündnisses, wo die Linkspartei zwar erst nur duldend, aber eben dazu beiträgt, dass die Koch-Mehrheit gebrochen wird. Der geringe Protest gegen die Regierungstolerierung ist auf diese ganzen Verhältnisse zurückzuführen. Dann haben wir nach wie vor die Debatte darüber, inwiefern die Linkspartei eine extremistische Partei ist oder eine verfassungstreue Partei. Im Verfassungsschutzbericht Hessens wird sie nach wie vor als extremistisch eingestuft. Es gibt dazu einige Anhaltspunkte. Es ist die strittige Personalentscheidung Pitt-Metz gewesen. Es ist die Anerkennung der kommunistischen Plattform. Es ist die Zusammenarbeit mit der Roten Hilfe. Und hier hat die Linksparteifraktion eine wichtige Rolle gespielt, um hier deutlich zu machen, dass sie in der Lage ist, diese Vorbehalte außer Kraft zu setzen und sich im Duktus der normalen Partei zu gerieren. Im August dieses Jahres wurden seitens der SPD-Fraktion Kriterien aufgestellt und da gab es überhaupt keine Debatte in der Fraktion mehr, ob man die jetzt annimmt oder nicht. Das war ein gewissermaßen Selbstläufer, Distanzierung von der SED, Überprüfung der Abgeordneten auf Stasi-Tätigkeit, Ablehnung eines Wahlbündnisses mit der DKP. Und interessant war für uns auch, im Frühjahr 2008 war es so, dass die Linksfraktion noch die Abschaffung des Verfassungsschutzes gefordert hat. Mittlerweile hat man schon den Eindruck, dass sie selbst gerne den Verfassungsschutzpräsidenten stellen würde. Also eine außerordentlich schnelle Entwicklung, die da stattgefunden hat, für die Grüne Partei, glaube ich, in den 80er Jahren 5 oder 8 Jahre benötigt hat. Noch länger, ja. Ja, weiß jemand genau Bescheid. So, was haben wir jetzt für ein Profil vorliegen, immer unter dem Vorbehalt, dass das leider alles nur Elemente eines Profiles sind, die nach dem 18.01. wieder außer Kraft gesetzt werden können. Wir haben also eine Parität innerhalb der Partei, wenn man die Partei jetzt mal als Ganzheit nimmt, zwischen einem Flügel, der weiterhin stark auf Fundamentalopposition aus ist und einem Flügel, der an einer Gestaltungsoption Interesse hat und entsprechend sich aufbaut. Wir haben eine Fraktion, die aus No-Names zusammengesetzt ist, die aber im Laufe der Zeit bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, unter den Bedingungen parlamentarischer Gepflogenheiten Koalitions- und Abstimmungsmechanismen hinzubekommen. Insgesamt aber auch trotz aller Heterogenität, die da feststellbar ist in der Partei und in der Fraktion, gibt es eine deutliche Homogenität auch in Abgrenzung zu anderen Parteien und anderen Parteiflügeln anderer Parteien, die darin besteht, dass es doch sowas wie ein homogenes Mentalitäts- und Politikverständnis gibt, eine starke etatistische Orientierung, starke Orientierung auf traditionelle Sozialstaatskonzeptionen. Und interessanterweise ist in diesem Prozess der Pseudoparlamentarisierung, ich sage deshalb Pseudo, weil das Ganze jetzt erstmal ausläuft, der Kontakt zu den neuen sozialen Bewegungen weitgehend fehlgeschlagen und der Kontakt zu den älteren Bewegungen eher wieder in Frage gestellt worden. Weil die Gruppen, die anfangs noch stark dabei gewesen sind, wie Jugendverbände, die eine etwas radikalere und fundamentalere Pointierung mit sich brachten, sahen sich sehr getäuscht durch diesen ganzen Prozess der Parlamentarisierung. Das ist natürlich die andere Seite dieser Entwicklung und daraus entwickelt sich dann bei Misserfolg möglicherweise auch die Kraft der Zentrifugalkräfte. Wir kommen zum Ausblick. Diese Einbettung in eine parlamentarische Struktur unter dem Druck des Parlaments oder der Zuchtmeister des Parlaments hat aus der Oppositionspartei eine Gestaltungspartei gemacht. Aber auch diese Gestaltungspartei geht nicht so weit, dass man klar sagen kann, es ist Office-Seeking, was im Mittelpunkt steht, sondern da würde ich sagen, es ist nach wie vor sehr stark Voter- and Issue-Seeking, was im Zentrum steht und die situativen Faktoren haben dafür die wesentliche Grundlage gestellt. Und jetzt kommen wir zum Risiko Neuwahl. Also der Wiedereinzug ist kein Selbstläufer, also die gerade erst erschienene Infratest-DiMAP-Umfrage, für uns sehr überraschend, hat ein Ergebnis von 5,0% zum Ausdruck gebracht. Das war für uns insofern überraschend, weil wir dachten, die Linkspartei hat eigentlich ganz gut unter Beweis gestellt, dass sie unter diesen schwierigen Bedingungen in der Lage ist, Berechenbarkeit zu demonstrieren, transparent zu sein und damit auch ein Faktor der Stabilität, der wiederum in den Umfragen sich auch positiv widerspiegeln könnte. Man kann das als eine Momentaufnahme sehen, aber man kann damit gleichsam auch festhalten, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, sondern dass auch hier bei einer jungen Partei, die im Trend der Zeit gelegen hat, deutliche Begrenzungen in der Entwicklungsfähigkeit vorhanden sind. Die geringe Issue-Kompetenz ist bedeutend dabei. Dann muss man davon ausgehen, der Koch ist weg, Wahlkampf ist auch weg. Den gibt es nicht mehr in dem kurzen Wahlkampf, der im Monat Januar stattfinden wird, sondern dieser Wahlkampf läuft unter einer ganz anderen Logik. Die Linkspartei, die ich hier versucht habe, als Profil vorzustellen, ist ein Element, ist ein Produkt eines Politikzykluses, der unter der Überschrift Gerechtigkeitszyklus läuft. Der Zyklus, in den wir jetzt hineinkommen, ist der Sicherungszyklus. Und der Sicherungszyklus, das ist hier überhaupt nicht diskutiert worden heute als relevante Rahmenbedingung zur Entwicklung von Politik und politischen Verhaltensweisen und Erwartungen. Es ist ein ganz anderer Zyklus, setzt andere Anforderungen an die politischen Akteure, kommen andere Instrumente zum Tragen und eine andere Kommunikation bestimmt dann auch das politische Verhalten und die Gesamtatmosphäre. Die Identität dieser Partei ist nicht in der Art gefestigt, dass man sagen kann, es ist eine Brandmark. Es ist eine eingeführte Marke, die mit positiven Verhaltensweisen in Verbindung gesetzt werden kann. Und das hat seine Ursache möglicherweise auch darin, dass es im eigentlichen Sinne noch kein landespolitisches Profil gibt. Und die große Frage ist halt, inwieweit die Linkspartei jetzt vom Desaster der SPD profitiert oder ob sie mit dem Desaster der SPD zutiefst identifiziert wird. Weil wenn sie zutiefst identifiziert wird, dann ist sie nicht die Lösung des Problems, sondern ist sie das Problem. Und das wird dann auch nochmal andere Auswirkungen darauf haben, inwieweit sie in der Lage ist, sich auch in Zukunft im Politikzyklus der Sicherung als ein dynamisches Element zu beweisen, dass letztendlich stabilitätsorientiert dann wirken kann. Der Ausblick ist, hinter uns, und das habe ich Ihnen versucht vorzuführen, haben wir den Prozess einer Turboparlamentarisierung, gerade wenn man das mit der Grünen Partei in den 80er Jahren nachvollziehen und vergleichen will. Und dieser Prozess der Turboparlamentarisierung ist nicht nur einer der formalen Art, sondern er hatte auch nachvollziehbare Zäsuren im inhaltlichen Auftreten, in der inhaltlichen Positionierung, der inhaltlichen Identifizierung dieser Partei. In diesem Prozess zwischen Bewegungspartei und Parteipartei ist sowas wie eine Fraktionsdominanz zumindest unter dem Strich herausgekommen. Die kluge Einbettung und Kooperation mit den pragmatischen Reformern in der Bundestagsfraktion ist dafür vermutlich einer der Erfolgsfaktoren gewesen. Elektoral ist diese Partei noch keinesfalls gefestigt, also ein Ergebnis von 36% Überzeugten und 40% potenziellen Stammwählern kann man also in diesem Prozess, ich habe jetzt keine empirische Untersuchung, nach meinem Dafürhalten auf keinen Fall heranziehen, sondern da wird eher eine fluide Konstellation zu unterstellen sein, dass es zum Beispiel denkbar ist, dass in den letzten 5 Tagen vor den Wahlen ganz unterschiedliche Umfragen herauskommen, die deutlich machen, in welchen kurzfristigen Momentaufnahmen und Kurzatmigkeiten wir es da zu tun haben. Also insgesamt hat dieses Wiesbadener Modell eine hohe Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die nunmehr erloschen ist und sie wird auch in nächster Zeit keine Nachahmung mehr finden. Das war eine einmalige Sondersituation, zumindest wenn man davon ausgeht, dass der Politikzyklus der Gerechtigkeit die notwendige Voraussetzung ist für eine Partei, die sich als Gerechtigkeitspartei versucht zu verstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Also den letzten Gedanken, den Sie gerade noch in die Diskussion gebracht hatten, Gerechtigkeitszyklus, Sicherungszyklus, ich glaube, den sollten wir dann in die letzte Runde auf jeden Fall mit aufnehmen. Also das würde mich schon interessieren, ob die beiden nachfolgenden Referenten genau dieses Thema also auch so sehen würden, wie Sie gerade dargestellt haben. Zur Hessischen Linken. Sie? Dann Haff? Sie auch, ja? Gut.
Darf ich eine Frage stellen zur Wahl, Januarwahl? Die Kampagne lief doch unter Koch muss weg, damals der Kohl, der Dicker muss weg. Deswegen hat diese Frau Schrant so stur immer wieder beteuert, nein, sie will nicht mit der Linken koordinieren oder überhaupt zusammenarbeiten. Dabei wusste sie, dass in der Reihe solche giftige Elemente hätten wie Herr Walter oder Frau Metzger oder wie die anderen beiden Frauen. Hatten Sie eine Erklärung dafür?
Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Zeitnot. Und deshalb würde ich erstens darum bitten, dass die Fragen so knapp und präzise wie möglich formuliert werden. Das ist meistens das Schwierige. Und zweitens, dass wir eben ganz schnell auch die Möglichkeit zur Antwort geben.
Ja, also zum einen fällt mir auf, dass in Nordhessen, in Kassel, der Wähleranteil bei der letzten Wahl 8,5% war und in Frankfurt 7,1, obwohl der Parteimitgliedschaft in Südhessen viel stärker ist als in Nordhessen. Und Nordhessen ja bekanntermaßen viel konservativer ist. Wie kommt das? Und als zweites mit dieser Wahl, und Ypsilanti kann es sein, dass wenn die Frau Ypsilanti immer weiter demontiert wird, dass es dann in Richtung Niedersachsen dann gehen könnte, dass potenzielle SPD-Wähler dann doch zur Linken gehen könnten. Könnte das sein?
Vielen Dank. Dann?
Ja, ich habe auch eine Frage zur Wahl in Januar.
Kann ich weiter sammeln? Wohin wandern Sie? Gerrit?
Wie würden Sie das erklären, dass wir vorhin den Befund ja hatten, dass wir sehr stark ein relativ festes Wählerspektrum da erkennen, was dauerhaft da ist, und wie wir eigentlich davon ausgehen, dass wir eine sehr instabile Situation in der Wählerschicht haben? Also, dass es jetzt natürlich wieder unter die 5% gehen kann. Das Zweite, bezieht sich nochmal auf die Proparlamentarisierung, die eine Partei und wir überrascht. Ist das aus Ihrer Sicht eher
die eigene Partei überrascht?
Ein instabiles Anzeichen. Also, mir kommt es eher vor wie ein Zeichen von Instabilität, wenn eine Partei so unberechenbar ist, weil es ja unklar macht, was es für eine Mitgliedschaft und die Wähler marschiert.
Ja. Holger Unken?
Ja, Sie haben eben die sehr unterschiedlichen Umfrageergebnisse kurz vor der Wahl so bedeutet, dass da eine hohe Fluidität vorhanden wird zwischen den Wählern. Kann sich auch an der unterschiedlichen Methodik der Umfrageinstitute oder der politischen Konferenzen der Umfrageinstitute geschuldet sein?
Gut. Letzte Frage noch. Einverstanden? Erhard?
Eine Frage nur. Also der frühe Wahlkampf war ja sehr polarisiert und der Kommt hatte ihn ja auch absichtlich polarisiert. Dann hatte der ein Jahr lang Kreide gefressen und Tatsache, es sei ein netter Landesvater. Und wenn ich mir jetzt die Interpretation in den Medien angucke, zu dem, was der neue Spitzenkandidat der SPD gesagt hat, dann bezieht sich ja der Satz, keine Koalition auszuschließen, auch auf eine mögliche Koalition mit der CDU nach der Wahl. Das heißt, wir würden eine ganz andere Wahl kriegen, als wir das im Januar dieses Jahres hatten. Was ist denn in der hessischen Konstellation, die Sie jetzt untersucht haben, unter einer so völlig anderen personellen und nicht polarisierenden Situation von diesen Wahlen zu erwarten?
Also was, wenn es in Richtung große Koalition geht?
So, ja, gut, ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich glaube, was alle Parteien als Ergebnis dieser letzten Monate mitgenommen haben, ist, dass ein Lagerwahlkampf alter Art nicht mehr machbar ist. Dass zweitens daraus abgeleitet ein vergleichbar hohes sachorientiertes Auftreten notwendig ist, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Drittens wird daraus resultieren, dass die Polarisierung nicht mehr so stark sein wird und dass sie auch nicht so personalisiert gefahren werden kann. Weil wenn Sie die Entwicklung von Koch sich jetzt anschauen, dann wird es zwar natürlich einer der wesentlichen Argumente der SPD sein, dass sie sagen, wir trauen dem Koch nicht, der kann erzählen, was er will, der ist angeschlagen aufgrund seiner Geschichte. Aber dann hat man auf der anderen Seite natürlich schon zur Kenntnis zu nehmen, dass in der Optik der Bürger der Koch durchaus als ein stabilitätsorientierter Politiker mit hohem Sachverstand in Erscheinung tritt. Und wenn Sie die Themen nehmen, die augenblicklich im Zentrum stehen, dann ist das nicht die Gerechtigkeitsthematik, sondern es ist die Sicherungsthematik. Das heißt, es geht darum, Opel zu sichern. Es geht darum, die Guthaben der Banker zu sichern. Es geht darum, die Banken wieder ins Laufen zu bringen, den Mittelstand zu retten. Das ist ein ganz anderer Politikzyklus, in dem wir da hineinkommen. Und das setzt auch eine andere Kommunikation frei. Und im Ergebnis dieser anderen Kommunikation ist auch ein anderes relatives Umgehen der Parteien miteinander zu erwarten. Und daraus resultiert, dass das Erfolgstrampolin für ein durchaus handlungsfähiges linkes Bündnis in dieser Form am 18.01. nicht mehr existieren wird. Die Umfrageergebnisse, ob die unterschiedliche Methoden haben. Natürlich haben die unterschiedliche Methoden, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass ich vermute, dass bei den Linkswählern ebenso wie bei allen anderen das taktische Element eine große Rolle spielen wird nochmal. Und zwar in der Gestalt, dass man überlegt, wo bringt man seine Stimme jetzt hin? Bringt man sie zu den Grünen? Bringt man sie zur Linkspartei? Bringt man sie zur SPD? Und jetzt war ja auch hier die Frage, werden die enttäuschten SPD-Wähler jetzt zur Linkspartei gehen, werden sie zu den Grünen gehen oder werden sie zu Hause bleiben? Nach dem, was wir augenblicklich mitbekommen, werden sie zu Hause bleiben. Also der Anteil, der zu Hause bleibt, wird wesentlich größer sein als der Anteil, der zur Linkspartei oder zur Grünen Partei geht. Warum ist das so? Weil diese Leute den Eindruck haben, dass die Trennung zwischen SPD und Linkspartei so groß ist, dass es ein hohes Maß an Kontaminierung gibt. Und diese wechselseitige Kontaminierung führt dazu, dass ein Auseinanderhalten im Sinne positiver Entscheidung für viele Wähler nicht möglich sein wird. Und das wird bedeuten, die bleiben zu Hause. Wenn man dann nochmal nimmt, dass die CDU-Wähler auch nicht so jungfräulich entschlossenen Herzens ihren alten Ministerpräsidenten wählen wollen, weil der natürlich auch kontaminiert ist in vielen Fragen vom Schwarz-Gelb bis zu den Ausländerattacken, wird es insgesamt zu einem relativ schwachen Wahlbeteiligungsergebnis kommen. Und das ist die einzigste Hoffnung, glaube ich, die die Linkspartei haben kann, dass sie unter den Bedingungen dieses schwachen Wahlergebnisses zumindest ihre Stammwählerschaft oder potenzielle Stammwählerschaft, wenngleich sie vermutlich nicht so hoch sein wird, anders vielleicht mobilisieren kann, als es den anderen Parteien möglich ist, beziehungsweise es hat eine andere Wirkung, weil es sich eben nicht um eine Volkspartei handelt, die im Bereich der SPD 18% plus und bei der Linkspartei geht es eben um den Korridor zwischen 4% und 5%. Das ist der Punkt. Dann die Turboparlamentarisierung. Die Turboparlamentarisierung, die ist insofern positiv zu bewerten, weil sie bedeutet, dass diese Partei sich externe Spielregeln zunutze macht, um das eigene Profil zu entwickeln. Also sie musste nicht selbst Spielregeln entwickeln innerhalb eines Bargainings innerhalb der Partei, sondern sie konnte auf bereits bestehende Spielregeln verweisen. Und jetzt wird sich ähnlich der Grünen Partei in diesem Prozess der Annäherung an die bestehenden Spielregeln ein Ausdifferenzierungsprozess feststellen lassen, beziehungsweise einen Ausgrenzungsprozess, weil diejenigen, die nicht damit einverstanden sind, dass man diesen Normalisierungs- und Parlamentarisierungsprozess in der vollzogenen Art mitgemacht hat, die bleiben zu Hause, beziehungsweise sie sehen nach einem Wahlerfolg vielleicht die Chance, das Heft des Handelns noch einmal in die Hand zu bekommen. Auf jeden Fall wird eine Wahlniederlage oder ein Nicht-Einzug nach dem 18.01., der wird nicht vergleichbar sein zu dem, was 1990 den Grünen widerfahren ist oder 2002 der PDS, weil es sich in einem kleineren Biotop mit einer nach dem 18.01. vermutlich ganz geringen Aufmerksamkeitshaltung abspielen wird. Also man wird nicht mehr diese Aufmerksamkeit dem hessischen Fall gegenüberbringen, sondern das Kapitel wird nach dem 18.01. abgeschlossen sein und damit auch meine Beobachtertätigkeit.
Ja. Vielen Dank. Ja.